Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind bei diesem Gespräch, auf das ich mich ganz besonders freue, weil ich zumindest im Radio in meine Heimat reisen darf, nach Thüringen, nach Erfurt, denn von dort ist die Köchin und Restaurantchefin Maria Groß zugeschaltet. Hallo, Frau Groß.
Hallo.
Thüringen und Essen, da bin ich sofort bei der Rostbratwurst aus Apolda, meiner Heimatstadt. Apolda und Erfurt trennen so circa 30 Kilometer, so eine gute halbe Stunde Autofahrt. Welches Gericht verbinden Sie direkt mit Ihrem Zuhause?
Also mit meinem Zuhause verbinde ich so in erster Linie, glaube ich, so diesen fulminanten Garten meiner Oma, wo es einfach alles gab. Also quasi so ein Schlaraffenland verbinde ich immer, wenn ich an Zuhause denke. Ich komme aus Straußfurt, ist in der Nähe quasi von so einem großen Staubecken. Da fließt die Unstrut durch und das war immer so meine kleine heile Welt, Omas Garten.
Und ein Gericht von Oma oder ein Gericht, das Sie mit Thüringen und zu Hause verbinden?
Also ich bin immer gar nicht so plakativ, dass ich nur eine Sache habe, weil ich immer viel zu sprunghaft bin. Ich bin wie so ein Schmetterling, aber ich glaube, ich verbinde wirklich so frisch gepflückten grünen Salat mit Zwiebelschlotten und so ein bisschen eine Vinaigrette gemacht aus so ein bisschen saurer Milch und dazu einfach so ein paar Salzkartoffeln und ein bisschen Rührei oder so.
So, jetzt läuft wahrscheinlich nicht nur mir gerade schon das Wasser im Mund zusammen. Wir haben eine ganze Stunde für Gourmet-Küche und für die Köchin Maria Groß, die zu Gast ist. Sie hat ihr eigenes Restaurant in Erfurt, kocht im Fernsehen auch mal gegen Tim Melzer oder ist Jurorin. Und sie hatte sogar mal einen Michelin-Stern, den sie hat sausen lassen. Das müssen wir besprechen, warum. Maria Groß ist Mitte 40, sie ist Köchin, sie ist Chefin, sie hat ihr eigenes Restaurant in Erfurt, in Thüringen, also nicht ganz in Erfurt, ein bisschen südlich Bischleben heißt der Ort. Frau Groß, was ist die Bachstelze für ein Restaurant? Stellen Sie uns Ihr Baby mal vor.
Also tatsächlich ist die Bachstelze mein Baby, das alleine ist schon die Metapher. Also es ist im Grunde so ein ganz heimeliger, verwunschener Ort. Wir haben vor diesem roten Backsteinhaus, in dem wir quasi wohnen und auch unser Restaurant haben, davor so eine richtig fette, stattliche Kastanie. Also im Grunde so wirklich so ein romantischer Landgasthof, wie man sich den irgendwie in so Kitschfilmen immer vorstellt. Und dort quasi habe ich mit meinem Mann so unsere eigene Arche Noah mitten in Thüringen quasi aufgebaut.
Kitsch ist teuer. Also ich habe mal geguckt, ich war noch nie bei Ihnen, aber ich habe mal geguckt, das sieht richtig fett aus. Und da könnte man vorbeifahren und sagen, oh, guck mal, die haben es geschafft im Leben.
Also es kommt drauf an, auf welchen Look man steht, weil ich sage, wir sehen ja so ein Stück Kreuzberg mitten in Thüringen und also ich habe früher lange in Kreuzberg gewohnt, also mir gefällt. Es ist tatsächlich sind gewachsene Strukturen. Es ist ein altes Haus und wir haben natürlich auch versucht, das Alte zu bewahren und sanft Neues zu implantieren, weil Tradition bewahrt sich ja auch nur, indem du sanft Moderne zulässt. Und es sind viele Sachen selber gebaut und diesen rustikalen Charme spürst du natürlich. Man kann deutlich unterscheiden, was hat ein Profi gebaut und was haben wir als DIY-Profis dahin gebastelt. Und ich glaube, diesen besonderen Charme spüren natürlich auch unsere Gäste.
DIY-Profis?
Also quasi, wir bauen alles Mögliche selber. Es hat sich ja viel verändert und viele Sachen wirst du nie refinanzieren können, wenn du Dinge schön machen willst, auch im eigenen Zuhause. Es wird jeder kennen und da muss man immer so eine Balance finden zwischen dem, was lässt man machen vom Profi, damit das Haus nicht zusammenbricht und was können wir aber selber tun, um die Kosten niedrig zu halten, damit wir die an anderer Stelle wieder zum Beispiel auf den Teller legen können an Produkten, ja.
Also do it yourself. Sie machen das, wenn Sie mit von wir sprechen, mit Ihrem Mann zusammen. Und dann lassen Sie uns doch mal auf den Teller gucken. Was kommt denn bei Ihnen auf den Teller an der Bachstelze?
Es hat sich über die Jahre sehr verändert. Ich habe angefangen, also so ganz klassisch mit Kochschule, einem rustikalen Family Dinner, parallel Biergarten. Ich sag mal, die Gastronomie musste sich ja über die Jahre immer wieder neu erfinden. Und das hat verschiedene Gründe, aber bei uns ist letzten Endes, die Corona-Jahre waren so der Schnitt, dass wir gesagt haben, nein, wir müssen irgendwie den Mut haben, noch konzentrierter irgendwie uns aufs Produkt zu konzentrieren, ohne moralisch zu sein und ohne an so ein klassisches Fine Dining zu erinnern. Tatsächlich lege ich Heimatküche auf den Teller. Das klingt sehr plakativ, aber ich versuche, ohne Radikalität im Grunde Thüringen sprechen zu lassen, so die Leute dran zu erinnern, mit welcher Opulenz wir eigentlich leben. Wir haben eine Tiefebene, wir haben eine Hochebene. Also du hast den Zugang zu wahnsinnig vielen guten Produkten in Thüringen. Also abgesehen davon, dass wir kein Meer haben, haben wir den Rest eigentlich schon. Ja, also die Forelle spielt eine große Rolle. Aber schon versuche ich mit meinen Produkten natürlich die Vielfalt unseres Bundeslandes auf den Teller zu legen und auch mit einer gewissen Lebensfreude. Ich mache auch keinen Halt für Olivenöl und Vanille, also so dogmatisch bin ich nicht, aber tatsächlich die Hauptkomponente besteht immer aus einem regionalen Produkt, was ich versuche originell in Szene zu setzen.
Hm. Als ich mich auf Sie vorbereitet habe, habe ich den Satz gelesen, Seezunge wird es bei mir niemals geben. Warum denn nicht?
Also ich meine, die Jahre sind vorbei. Ich komme ja aus der klassischen Gastronomie, also aus der klassischen gehobenen Gastronomie. Und ich glaube, wenn immer ja sehr viel über Nachhaltigkeit, Wertschätzung und wie können wir Dinge verändern, weil Essen ist ja immer auch ein Stück weit Politik, habe ich mich irgendwann entschieden in meinem Verlauf als Köchin immer da, wo ich quasi gearbeitet habe. Und jetzt ist es halt schon viele Jahre die Bachstelze in Thüringen, dass ich einfach schaue, welche Produkte bekomme ich im näheren Umkreis, weil es ist ja nicht nur das Thema Frische ein großes Thema, sondern eben auch Transportwege, die Authentizität, dass du dir quasi den Kontakt hältst zum Produzenten. Es sind viele Dinge, die auch ethisch quasi stimmen müssen, damit du quasi auf dieser Nachhaltigkeitswelle wirklich authentisch mitschwimmen darfst.
In diesem Sinne ist Essen also Politik, und wenn man merkt, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke nur auf dem Papier steht und nicht gelebt wird, geht's schief.
Also es kann nicht schief gehen, wenn du quasi gutes Storytelling über die Marketingagentur hast, aber es ist natürlich deutlich einfacher, wenn du einfach transparent arbeitest und deine Gäste auch einen Teil natürlich involvierst in das Projekt und auch immer wieder im Gespräch bleibst mit den Gästen, warum gewisse Dinge kosten, was sie kosten zum Beispiel.
Es kostet 199 Euro so ein Menü. Was sind denn das für Gäste, die da kommen? Für wen kochen sie?
Also tatsächlich sind das die Urlaubstickets, die wir anbieten für den Preis. Das Menü ist günstiger. Wir haben tatsächlich auch eine Staffelung. Am Donnerstag ist es günstiger wie am Freitag und am Samstag, weil natürlich die Nachfrage am Wochenende deutlich höher ist wie unter der Woche. Und die Menüs beginnen ab 120 Euro und abhängig davon, was ich im Hauptgang oder als Fischgang serviere, schwankt das ein bisschen von Preisen her. Ja, also wir haben so ein Menü quasi, das kostet aktuell 120 bis 160, und diese 199 sind quasi so das Urlaubsticket, dass man schon so eine kleine Getränkebegleitung dabei hat, weil man darf ja bei einem guten Essen nicht vergessen, dass genau diese Melange aus gutem Service, gutes Essen und noch bessere Getränke, genau das macht ja immer den Drive.
Sie klingen wirklich wie eine gute Marketingchefin.
Ja.
Sie sind ihre eigene Chefin, weil Sie die Frau in der Küche sind und Sie arbeiten mit Ihrem Mann zusammen. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie leben auch in diesem Haus. Ich stelle mir das tricky vor, wenn man 24/7 zusammenklebt. Wie funktioniert das bei Ihnen?
Ja, also schon heiter bis wolkig. Ja, das ist normal, wenn man irgendwie versucht, eine Partnerschaft aufrechtzuerhalten, die nicht nur geschäftlich ist. Also definitiv, aber dadurch kommt natürlich auch ein anderes Feeling ins Haus. Der Spirit bei uns ist sehr familiär. Wir haben uns über die Jahre auch mit dem Personal sehr reduziert. Ich bin Alleinköchin, mein Mann schmeißt draußen den Service. Wir haben wieder ein starkes, kleines, winziges Team um uns herum, die dann quasi am Nachmittag mit einsteigen und ein Gesamtpaket für den Gast liefern. Aber wir sind, sage ich immer so liebevoll, so eine italienische Trattoria. Mutti kocht und Papa schmeißt den Service. Ja? Und ringsherum haben wir noch fleißige Feen und Rollen, die quasi das Ganze zu einem Gesamterlebnis werden lassen.
Und Sie machen das 4 Tage die Woche. Sonntag, Montag, Dienstag sind Ruhetage. Ruht das Restaurant wirklich? Also geht das echt, dass man so ein Restaurant komplett runterfahren kann für 3 Tage?
Also es geht natürlich nicht, also gerade auch dadurch, dass viel im Umbruch ist und wir in der Gastronomie alle Jahre immer wieder uns neu erfinden müssen, weil wir sind ja auch in einem Business, wo du mit Kontinuität und guter Küche ausschließlich keinen mehr abholen kannst. Ja, also wir machen ja neben dem klassischen Restaurantbetrieb auch ab und zu ein paar Events, also die wir selber organisieren, aber natürlich auch so als Standbein für Dritte, für Firmen. Wir machen Grillkurse, Kochkurse. Mein großer Traum ist, dass ich es in ein paar Jahren schaffe, mit meinem Selbstversorgergarten quasi die Leute wirklich 2 Tage da zu behalten, dass wir gemeinsam sammeln gehen, selber auch ernten im Garten und dass man die Leute wirklich auch im Prozess der Herstellung so ein bisschen mitnimmt, weil ich glaube, dieses Umdenken in Bezug auf Lebensmittel bringt viel Authentizität, warum die Leute dann verstehen, warum Handwerk eben Geld kostet, weil das, was wir in erster Linie sind, sind wir Handwerker, aber natürlich auch mittlerweile Entertainer. Keiner geht mehr in die Gaststätte, weil das Essen gut ist. Du brauchst immer diese Melange aus einem schönen Ort, einem heimeligen Service und natürlich einem ganz fantastischen Essen.
Die Gourmet-Köchin Maria Groß. Sie hat ihr Restaurant in der Nähe von Erfurt in Thüringen, ist 1979 in Sömmerda geboren, in Straußfurt in der DDR aufgewachsen, ist in der Nähe von Erfurt. Ich mutmaße jetzt mal, sonntags gab es den klassischen Thüringer Braten mit Klößen und Rotkraut, oder?
Also nicht jeden Sonntag, weil meistens, also sagen wir mal, jeden zweiten gab es Kartoffelpuffer mit Apfelmus, weil mein Papa das so gerne gegessen hat.
So komplett mit selbst gerieben, allem
Zip und Zap? Ja, na klar. Also früher gab es ja noch nicht so viele Vollconvenience wie jetzt, gell?
Das heißt, im Lebensmittelladen. Wenn es das alle 2 Wochen gab, dann hat doch ihr zu Hause nur nach Kartoffelpuffer gerochen, oder? Weil das riecht doch noch Ewigkeiten nach.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, früher hat man nicht so klinisch darüber nachgedacht. Da hatte auch keiner eine Lüftung über dem Herd. Man hatte einfach das sogenannte Stoßlüften, das können wir Deutschen ja perfekt, ja, praktiziert. Aber tatsächlich sage ich immer, dort, wo noch gekocht wird und nicht nur Hokuspokus veranstaltet wird mit Pinzetten, da duftet es halt und das ist völlig legitim. Hm.
Wenn Vater also die Kartoffelpuffer mit Apfelmus mochte, wer hat die denn gekocht in der Familie, in der Sie aufgewachsen sind?
Also tatsächlich, als meine Eltern noch zusammen bin, also ich bin auch Scheidungskind, ist aber alles gar nicht dramatisch, war gut, dass die sich getrennt haben. Nein, hat mein Papa immer gerieben, also weil das ist ja natürlich auch nervig, weil man isst ja viel, wir sind alle immer gute Esser gewesen und unterschiedlich. Aber mein Papa hat tatsächlich auch gerne gekocht. Für meine Mutter war es mehr eine Notwendigkeit, weil sie natürlich auch aufgefordert war, das Chaos im Nachhinein dann zu beseitigen. Aber tatsächlich hat mein Papa gar nicht so selten gekocht.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, gut, dass die sich getrennt haben. Scheidungskind, auch noch Einzelkind. Ich hätte ja jetzt gemutmaßt, auch wenn Sie so ein sonniges Gemüt haben, das Sie auch im Radio transportieren, dass Sie dann in dieser Kombination Einzelkind, Scheidungskind auch mal ein einsames Kind waren.
Nö, tatsächlich lasse ich mir jetzt gerade gar keine Neurosen einreden.
Um Gottes Willen, sollen Sie auch.
Ich glaube, ich bin sehr behütet und gewollt groß geworden und das hat natürlich viel Gutes mit mir gemacht, weil das ist, glaube ich, elementar, wenn Kinder auf die Welt kommen, ja, dass sie einfach gewollt sind als Mensch.
Und Sie haben die Oma vorhin, Omas Garten erwähnt, die hat wahrscheinlich viel übernommen bei Ihnen, oder?
Definitiv. Also spätestens dann auch nach der Scheidung ist es natürlich dann auch so gewesen, dass man das organisieren musste. Meine Mama ist immer Vollzeit arbeiten gegangen und dadurch habe ich natürlich auch eine ganz enge Verbindung zu meinen Großeltern, insbesondere zu meiner Omi.
Woher kam denn dann so dieses Grundinteresse zu wissen, was da in diesen Töpfen und in diesen Pfannen da so abgeht?
Also tatsächlich hat sich das bei mir erst im Laufe der Jahre entwickelt. Ich hatte nie eine Affinität irgendwie zu dem Denken, überhaupt Köchin werden zu wollen. Also ich wollte Großes schaffen, ich wollte Philosophin werden, dann wollte ich mal Dolmetscherin werden. Also ich hatte wahnwitzige Vorstellungen. Ich komme aus einer Proletarierfamilie und ich wollte was ganz, ganz Großes erreichen. Und das kam wirklich erst so viele Jahre später beim Studium, als ich dann in Berlin einen Nebenjob gesucht hatte, wo ich dann regelmäßig gekocht habe, für ein wohlhabendes Ehepaar. Und so ist das eigentlich tatsächlich erst entstanden, dass ich bei mir selber gespürt habe, dass mir das scheinbar irgendwie liegt, ohne dass das mich besonders viel Kraft kostet und dass ich da auch vor allem noch entscheidender eine Kontinuität irgendwie bewiesen habe in dem, was ich tue.
Sie haben in Berlin Germanistik und Philosophie studiert. Also Sie waren wirklich auf dem Weg, was ganz Großes zu erreichen.
Naja.
Und dann haben Sie jetzt gerade gesagt, Sie haben für ein wohlhabendes Ehepaar gekocht. Wie kommt man an so einen Job?
Also damals noch über schwarze Brett im Studentenwerk. Also,
da haben die geschrieben,
war das Internet
hallo,
wir
suchen eine junge Frau oder einen jungen Mann, kochbegabt, wir möchten uns gern bekochen lassen, oder?
Genau, also damals war Gender noch nicht das Riesenthema, einfach suchen jemanden, ja. Mhm. Und wie das so ist, man möchte nicht so viel Geld ausgeben, früher war es nicht notwendig, einen Mindestlohn zu zahlen. Also nimmst du dir erstmal einen Branchenfremden, den du quasi für dich arbeiten lässt.
Mhm. Wissen Sie noch, was Sie gekriegt haben dafür?
Nein, das weiß ich nicht, aber es hat auf alle Fälle gereicht und ich glaube, das, was fast entscheidender ist, dass dieses Ehepaar mich eigentlich für mein ganzes Leben lang geprägt hat und auch geöffnet hat für viele Themen, die einfach die Welt bewegen. Es klingt jetzt pathetisch, aber wie führe ich ein gutes Leben? Was kann ich selber tun, um dieser Welt Gutes zu tun? Was sind bleibende Werte? Das klingt echt ein bisschen hochtrabend, aber das haben diese Leute geschafft, mich auf diese Themen irgendwie zu, ja, mich, dass sie mich das immer gefragt haben, am Ball geblieben sind, sehr viele Philosophien mir näher gebracht haben, also Lebensphilosophien, praktische Ethik an mir die mir diese neue Welt eröffnet haben, ja, dieses, ich komme aus Arbeiterverhältnissen, da geht vieles, definiert sich über die Notwendigkeit und nicht über die Tatsächlichkeit des Seins, ja.
Ich bezeichne das immer als die intellektuellen Eltern, die man irgendwann im Leben noch trifft. Menschen, die einem etwas erklären, was die eigenen Eltern nicht erklären konnten. Waren das diese Menschen?
Ich weiß es gar nicht. Ich sehe das nicht so. Ich bin immer sehr durchlässig, wenn ich Menschen begegne. Deshalb ist es auch so schön für mich, wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, in meinem Leben ganz viele Menschen zu treffen, wo man natürlich bei den meisten auch spürt, man hat keine Verbindung. Man kann keine, da ist keine Vibration, da geht man aneinander vorbei. Aber hin und wieder passiert es mir, dass ich so stark auf Menschen reagiere, die mich einfach weiterbringen, weil sie mich auch fordern. Vielleicht manchmal auch gar nicht in dem Moment, aber gerade rückblickend, wo ich so merke, hey, die haben richtig was mit mir gemacht, weil sie was in Bewegung gebracht haben. Weil letzten Endes das ins Tun selber kommen muss jeder für sich selber. Ja, von außen kann immer nur so ein Impuls kommen.
Naja, dieses Paar hat es geschafft, sie von der Uni wegzuholen. Sie haben keinen Abschluss gemacht, sondern sind dann wirklich in die professionelle Küche gegangen.
Ja, genau. Also heute ist es fast Standard, dass man mit so, sage ich liebevoll, Spätgebärnten in der Gastronomie zusammen ist, die erst später kennen, dass Gastronomie was für sie sein könnte. Und ich war damals so noch ein Newcomer, wenn ich mit Ende 20 dann halt mir einen Lehrbetrieb gesucht habe und gesagt habe, nee, ich glaube, ich gehe jetzt stark davon aus, dass ich jetzt wirklich weiß, was ich möchte. Und
Sie sagen, ich gehe stark davon aus. Also dieses mit sich selber ringen muss ja da gewesen sein und wahrscheinlich auch das auf Sie einreden von zu Hause. So stelle ich mir das vor. Nein, mach das jetzt bitte zu Ende.
Nein, also das gar nicht. Ich habe das lange geheim gehalten, dass ich überlege, das abzubrechen, weil man ist ja schon auch sich im Klaren darüber, dass die Eltern, die Großeltern sehr, sehr stolz auf einen sind, dass man die Erste wäre, die erste Akademikerin in der Familie und sie dann so zu enttäuschen, weil man eben keinen Magister mit nach Hause bringt. Also das hat sicher schon ein Jahr gebraucht, ich das irgendwie emotional und rational so hinschieben konnte, dass ich mit dieser Message rausgehen konnte. Und da brauchte ich natürlich gleich einen Plan B. So haben mich meine Eltern auch erzogen, insbesondere meine Mama natürlich. Du kannst jederzeit was anderes machen, weil dass du glücklich bist, ist oberste Priorität. Aber bitte biete eine Alternative, dass du dein Leben finanzieren kannst, dass es einfach läuft. Weil ich glaube, auch im Tun zu bleiben, ist ganz elementar. Auch in schlechten Phasen, dass man im Tun bleibt, ja, und nicht in so eine Lethargie verfällt und ja, weil dann übermannt es einen ganz schnell.
Mein Vater hätte gesagt, man muss immer wackeln.
Ja, genau, aber manchmal ist es auch ganz gut, still zu stehen. Also in das Alter komme ich jetzt.
Maria Groß als Seiteneinsteigerin, also in die Sterneküche. Wir haben das gerade schon so gekratzt. Da müssen viele Beteiligte, Frau Groß, viel Mut gehabt haben. Sie natürlich auch. Die Eltern, haben Sie gerade gesagt, haben Sie so eine kurze Zeit hinters Licht geführt, haben Sie nicht direkt erzählt. Aber wie war das denn mit dem Chef oder der Chefin? Der oder die muss ja auch sagen, okay, komm, ich traue mir das zu, dir jetzt beizubringen, was du wissen musst.
Die erste Stelle quasi, die ich dann angetreten bin, so ja. Also natürlich, ich war da ein bisschen hartnäckig. Also ich hatte natürlich auch Absagen, weil früher war der Grundbeat in Küchen noch ein anderer. Aber dann habe ich tatsächlich den Andreas Krüger getroffen und der hat Potenzial gesehen und dachte, naja, Augen zu und durch, wir brauchen ohnehin noch jemanden.
Und das war in Berlin?
Genau, das war in Berlin. Das Restaurant gibt's nicht mehr, aber den Andreas Krüger gibt's noch.
Und wie kamen Sie denn dann aus dieser Küche in diese Küche, wo es einen Stern gab?
Ich glaube, das war dann so ein Mechanismus, weil ich habe mir vorgenommen, wenn ich jetzt so spät in dieser Branche durchstarten will, dann muss ich ganz transparent zu meinen Chefs sein und muss sagen, Sie sehen ja selber, das ist meine Vita, ziemlich zickzack. Ich möchte jetzt aber ziemlich stringent meinen Weg gehen und auch erfolgreich sein. Also nicht mit dem Ziel, einen Stern zu bekommen, aber schon mit dem Ziel, eine sehr gute Köchin zu werden, wo die Leute mir mit einem leuchtenden Augen am Ende sagen, so, boah, es war super lecker, es war viel zu viel, aber es war richtig gut.
Die Geschichte mit dem viel zu viel in der Sterneküche, das kann ich immer gar nicht glauben.
Ich glaube, Leute, die Fine Dining so nicht kennen, die haben manchmal so eine falsche Vorstellung. Dadurch, dass du ja viele Kleinigkeiten serviert bekommst bei uns in der Bachstelze, präsentiere ich auch so bis zu 15, 16 Kleinigkeiten. Das klingt jetzt erstmal klein, weil Kleinigkeiten, aber es ist ja so wie so eine Schlaraffenland-Idee, dass andauernd was Feines einfach auf dem Tellerchen präsentiert wird und du natürlich so eine richtige, im Optimalfall, so eine richtige Explosion im Mund hast oder zumindest vielleicht auch manchmal ein Essen, eine Erinnerung in dir wachruft, dann hat man ja auch schon verdammt viel erreicht, ja, wenn es dich an irgendwas erinnert, was du eigentlich schon längst vergessen hast. Und ich glaube, diese Faszination, die gehobene Küche ausstrahlen kann, das kann man halt nur erleben, wenn man mal live wirklich in ein Restaurant geht. Und ich glaube, wir in der Bachstelze haben jetzt so einen guten Querschnitt gefunden zwischen einem heimeligen Restaurant. Also wir vergessen nicht, dass wir ein Wirtshaus sein wollen. Wir lassen diesen ganzen Dogmatismus, diese Oberflächlichkeiten bei uns weg und konzentrieren uns tatsächlich auf ein gutes Essen, ein gutes Getränk und einen guten Service. Ohne dieses Steife, was du mitunter manchmal bei so einer gehobenen Küche zwangsläufig mit reinbringst, ja, dass dir viel über das Produkt erzählt wird.
Ich würde von der Bachstelze in Bischleben in Thüringen gern jetzt mal in Richtung Berlin nochmal gehen. In diese Zeiten, wo Sie 2013 mit 34 Jahren wirklich die jüngste Sterneköchin Deutschlands wurden. Wie ist dieser Michelin-Stern denn zu Ihnen gekommen?
Ich glaube, es ist wie immer im Leben richtig viel Glück gehört dazu, nur gutes Kochen.
Sie stapeln tief wieder.
Ja, aber ich glaube, ich meine, das kann ich ja anderen überlassen, die da irgendwie die Dinge anders sehen. Aber ich sehe sie tatsächlich so, dass ich glaube, im Leben hat viel natürlich mit eigenem Mut zu tun, mit eigenem Können, definitiv. Aber du brauchst doch immer quasi den richtigen Ort zur richtigen Zeit und die richtigen Menschen um dich herum, die dir auch die Bühne geben. Ja, es passiert nichts, nur weil man selber so stark an sich glaubt. Du brauchst immer auch einen Spirit an Leuten ringsherum, die dir überhaupt die Möglichkeit zu was geben. Und dann liegt es natürlich an einem selber, dass man wirklich mutig ist und ins kalte Wasser springt. Und ich glaube tatsächlich, deshalb ist es auch so wichtig, junge Menschen zu fördern. Ja, weil man braucht immer irgendwie dieses Erkennen von sich selber. Ich habe auch viele Chancen bekommen und habe sie genutzt. Deshalb bin ich erfolgreich. Aber jetzt komme ich langsam in das Alter, wo ich sage, ich bin immer noch erfolgreich, kann mich immer weiter verwirklichen. Aber dennoch muss ich jetzt auch jüngeren Kollegen die Bühne geben. Aber es war natürlich toll, dass ich als alte Feministin tatsächlich die war, die quasi so die Benchmark runtergesetzt hat. Ja, also es braucht ja immer irgendjemand, der es zum ersten Mal schafft, in dem und dem Alter und dann noch als Frau, dann noch als Ossi. Ja, dieses Gesamtpaket bei mir, glaube ich, war so schön, was so überregional so stark gestrahlt hat.
Wenn Sie das Ossi ansprechen, es unterhalten sich ja zwei Menschen, die in der DDR geboren und aufgewachsen sind. Ich ein bisschen länger als Sie. Hat das irgendwann mal eine Rolle gespielt in der Küche?
Also in der Küche glaube ich weniger, aber es hat schon eine Rolle gespielt, dass ich war dann etwa so Pi mal Daumen 10 Jahre in der Schweiz hängen geblieben und bin dann wieder zurückgekommen, weil ich hier ein tolles Jobangebot bekommen hatte und was ich dann quasi die Chance ergriffen habe. Und ja, da, ab da hat es eine Rolle gespielt. Also ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob du immer nur 3-4 Wochen im Jahr da bist und dann natürlich Heimat mit ausschließlich Positivem verbindest. Und wenn du dann nach 10 Jahren aber wieder fest in die Region zurückkommst, mit allen Alltagsquerelen, die es überall gibt, logischerweise, aber wo natürlich die Mentalitäten eines Ortes ganz, ganz anders wahrnimmt. Und ich glaube schon, dass ich, als ich vor 10 Jahren wieder nach Hause gekommen bin, nach Thüringen, dass das schon eine Rolle gespielt hat. Weil du hast immer hier eine Melange von Leuten, die weg waren, so wie ich, wo die sagen, ach, wir sind jetzt irgendwie wieder hier gelandet, egal jetzt familiär, beruflich. Du hast immer eine Handvoll, die sind da geblieben und du hast immer eine Handvoll, die sind da geblieben, weil sie da bleiben mussten. Ja. Und das führt natürlich zu einem Grundbeat in der Region.
Mhm. Dieser Michelin-Stern ist zu Ihnen gekommen. Ich habe aber vorhin schon gesagt, Sie haben den irgendwann sausen lassen. Wieso denn das? Also wenn Sie dann einmal, ich vergleiche das wie mit, Sie sind Olympiasiegerin, ja, Olympiasiegerin im Kochen. Sie kriegen so einen Stern an die Kochschürze und ans Restaurant und alle sagen, wow, Maria Groß. Und dann sagen Sie, okay, danke, tschüss, das war's.
Ja, ich glaube, das war ja auch ein bisschen ein Prozess bei mir. Aber tatsächlich bin ich ein freier Mensch und wurde auch so erzogen, immer mit dem Wissen darum, bei mir selber zu bleiben. Und wenn ich irgendwann mich selber nicht mehr so spüre, passieren natürlich Dinge, dass ich manchmal den Habitus von Menschen übernehme, die mir eigentlich gar nicht so gefallen. Aber das macht halt der Stress mit dir. Und ich glaube, dadurch, dass ich nicht so sehr am Status quo hänge, habe ich natürlich immer viel mehr Entscheidungsfreiheit als ein Kollege, der sich ausschließlich über das definiert, was er beruflich tut. Ich habe das Glück, mich nicht so ernst zu nehmen. Ich habe eine gewisse Distanz zu mir selber und das ermöglicht natürlich eine viel größere Entscheidungsfreiheit.
Ist Sterneküche, weil Sie gerade Stress gesagt haben, Sterneküche mehr Stress als, ich sag jetzt mal, normale Küche?
Nee, Gastronomie ist, glaube ich, immer eine Lebenseinstellung. Egal, ob man eine Bulettenbude betreibt, in der Mensa arbeitet oder in der gehobenen Gastronomie. Du hast immer so Zeiten, wo einfach wirklich eine volle Kraft vorausgefragt ist. Natürlich gibt es Möglichkeiten, dass du in einer Kantine ein anderes Stresslevel vielleicht fährst, wie in einem Restaurant, wo du selbstständig bist, wo du ein gut bürgerliches Restaurant hast. Und in Fine Dining ist klar. Aber Gastronomie ist immer ein Stück weit Lebenseinstellung, gerade im Speziellen diese Orte, wo wirklich noch mit Lebensmitteln gekocht werden. Also nicht mit Convenience, nicht mit Halb-Convenience, sondern wo wirklich die Kartoffel noch geschält wird, wo die Fritte nicht nur auf 180 Grad steht und jedes Produkt reingeworfen wird, sondern wo man wirklich noch sagt, nein, hey, schau, das sind die Kroketten, die wir selber machen. Es geht nicht um eine Exklusivität von einem Produkt. Ich glaube, mittlerweile leben wir in einer Zeit, wo die Exklusivität eines Produkts nicht darüber definiert wird, was es eigentlich ist, sondern wie wurde es eigentlich hergestellt. Ich glaube, da haben die Endverbraucher manchmal noch so eine romantische Vorstellung, aber in sehr, sehr vielen Häusern werden nur noch Halb-Convenient serviert.
Die ehemalige Sterneköchin Maria Groß ist im Deutschlandfunk Kultur. Sie könnten sie kennen aus der Küchenschlacht im ZDF. Sie hat schon gegen Tim Melzer gekocht bei Kitchen Impossible, war schon Jurorin bei The Taste und Grill den Hänsler. Das heißt, sie gehören jetzt auch zur Spezies Fernsehköche.
Also habe ich gehört, würde ich fast sagen. Ich mache echt tatsächlich nur noch ganz wenig Fernsehen, weil sich natürlich inhaltlich bei mir im Leben auch ein paar Dinge anders sortiert haben.
Ich kann mit diesem Wort ehrlich gesagt nichts anfangen. Fernsehköche. Und ich frage mich auch immer, wieso sind Menschen so begeistert davon, im Fernsehen zuzugucken, wenn andere kochen, wo doch kochen, riechen, schmecken, probieren, sonst was ist. Das erlebe ich doch alles gar nicht auf dem Sofa.
Ja, aber es ist halt bequem. Also das kann man ja auch mit Krimis, mit Rätselsendungen, mir ist das auch immer ein Rätsel. Also ich habe seit 30 Jahren keinen Fernseher. Aber ich gehöre ja zumindest noch zu der Generation, die in der Mediathek nochmal was konsumiert oder so. Aber du merkst, Fernsehen versucht sich ja auch neu zu inszenieren. Und wie das schon richtig gesagt wurde, es ist ja ein Fernsehkoch. Also es ist also mehr Fernsehen als Kochen. Also es ist eine Inszenierung von Kochen. Und dadurch, dass du natürlich diese ganzen sinnlichen Dinge, die beim Kochen passieren, gar nicht übertragen kannst über den Bildschirm, ist natürlich viel Effekthascherei auch im Fernsehen dabei, dass Dinge dramatisiert werden, stilisiert werden und ein bisschen so in einem dramatischeren Kontext dargestellt werden, wie wenn ich tatsächlich zu Hause in der Baustelle stehen würde und Risotto rühre.
Hm. So Dramatik pur, haben Sie eigentlich, also wenn ich jemanden einlade, ne, dann denke ich immer drüber nach, wenn ich jetzt koche, habe ich einen Plan B. Den haben Sie vorhin auch schon mal fürs Leben angesprochen. Haben Sie in Ihrer Küche zu jedem Gericht irgendwie so einen Plan B für den Fall das? Oder müssen Sie dann Ihrem Mann sagen, geh mal an Tisch 13 und sag, das dauert noch mal eine Stunde?
Also um Gottes Willen, ich bin ja Profi. Also ich glaube hier, es ist schon so, dass man gewisse Mechanismen hat, wo man sagt, in der Nuance sind es jetzt keine 100%, aber das ist was, das spürt der Gast ja absolut gar nicht. Ob jetzt noch der frittierte Chip knusprig gebacken mit Rote-Bete-Pulver abgepudert wurde oder ob ich ihn einfach nackig draufgelegt habe mit einer Prise Salz. Also ich glaube, wenn man ja mit einem Profi über das redet, was er hauptberuflich tut, dann hast du immer einen Standard. Und unterhalb von diesem Qualitätsstandard geht's ja nie. Es geht ja höchstens eher um noch besser. Ja, und den Kampf sollte man ja also in der Küche immer in erster Linie für sich selber führen. Und ich bringe auch jungen Menschen immer bei den Gedanken, egal was du servierst, überleg dir, ob du so wirklich deiner Mutter servieren würdest oder eben deinem Papa. Weil wenn du da merkst, du hast eine gewisse Schamgrenze, weil es einfach nicht so gut hingehauen ist, hey, dann müssen wir es einfach nochmal neu machen.
Jetzt heißt das, was Sie da machen in der Nähe von Erfurt, die Bachstelze, wenn man das sucht, findet man es unter dem Label Maria Ostzone. Da würde ich gerne mal drüber sprechen. Hat es etwas damit zu tun, was wir gerade besprochen haben, dass es halt einfach in einem wunderschönen Teil Ostdeutschlands stattfindet? Oder wieso heißt dieses Label Maria Ostzone?
Ist natürlich auch bewusst ein bisschen reißerisch gewählt, aber natürlich auch ein klares Bekenntnis zur Heimat, weil es war tatsächlich so, als ich vor 10 Jahren wiederkam, dass auch Leute, mit denen ich früher so zu tun hatte, dass das mitunter dann so war, so, ach, du kommst auch von daher, ja, das ist ganz lustig. Also es gibt noch Teile in Europa, wo die denken, wir sind hier irgendwie im Ostblock angegliedert. Also meine ich aber wirklich mit einer guten Prise Humor auch. Aber natürlich auch, musst du sagen, in meiner Generation spielt es immer weniger eine Rolle, dieses Ost-West-Gefälle. Aber es ist natürlich definitiv eine klare Aussage, woher komme ich? Weil du entziehst natürlich auch einem gewissen Stigmata immer die Substanz. Wenn du dich selber einfach so bezeichnest, wie du selber manchmal koketterweise tituliert wirst, ja, in die Schublade gesteckt wirst und wenn du so auch mit voller Kraft vorausgehst, ich meine, da hast du ja nichts mehr zu befürchten.
Wie ist das denn bei Maria Ostzone dort in Bischleben? Also ich stelle mir das vor, dieses schöne Restaurant, wo Gourmet-Küche angeboten wird, wo sie 4 Tage die Woche arbeiten, aber auch zusätzlich ja noch 3 Tage die Woche auch noch dort leben zusätzlich. Haben Sie eigentlich noch eine eigene Küche in diesem Haus oder kochen Sie immer in der Restaurantküche?
Also tatsächlich habe ich eine improvisierte eigene Küche. Da ist aber nicht viel drin, weil ich genieße es wirklich, essen zu gehen, wenn ich frei habe. Es darf auch mal Junkfood sein. Also jetzt kommen wir in die tiefen Niederungen meines Lebens.
Was gibt's denn dann, wenn Sie Junkfood genießen?
Na, da bin ich ganz offen, ja.
Ist es
Pizza, Döner,
Burger. Ist es dann auch mal dieses goldene, große M oder ist es das dann nicht? Ist das zu viel?
Also ich glaube, das ist es nur, wenn wir auf Catering sind oder so Auswärtstermin, wo du wirklich vor Mitternacht nicht rauskommst, weil Vor- und Nachbereitung ist ja in unserem Beruf eigentlich immer das, was keiner sieht, was keiner will, aber was gelebte Tatsache ist. Und da kann es, ja, nach einem Catering kann schon mal so ein Ding passieren, wo alle einfach total einen Knast haben, wo wir sagen, ey, komm hier, was hat jetzt überhaupt noch offen? Ja, also
für alle nicht thüringischen Insider. Der Knast heißt Hunger.
Ja, genau. Also hier, wie sagt man, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Also so, das passiert manchmal, wenn einfach zu viel Stress, ja. Und das, ich weiß total, wie verrückt das ist, wenn man sagt, das Mikrobiom kriegt jetzt noch Vollconvenience wieder zu essen. Aber das ist leider in der ersten Welt so, dass man manchmal so viel Rush Hour hat. Und das zieht sich manchmal auch über ein paar Wochen durch, wo leider auch solche Dinge dann auf der Strecke bleiben. Aber tatsächlich, meistens bleibt die Küche kalt. Jetzt wird Sommer, jetzt kommen langsam Tomaten, frische Erdbeeren, ein bisschen Käse drüber, ja, Salat, frische Kräuter. Also es geht wirklich schnell. Also gute Küche geht ja schrecklich schnell. Nur wenn ich halt frei habe, will ich nicht noch wieder abwaschen, noch wieder Geschirr polieren. Diese ganzen Kleinigkeiten, die einfach anfallen, weil ich schon vom Berufswegen immer tue.
Und werden Sie privat eigentlich zum Essen noch eingeladen von Menschen, die für Sie kochen, oder trauen die sich das nicht?
Doch, zum Glück ja. Also ich habe Freunde, die kochen für ihr Leben gern und die wissen auch, ich bin der perfekte Gast. Ja. Nein, ich bin total dankbar, wenn ich selber nichts machen muss. Wenn man einfach ein bisschen Zerstreuung finden kann bei Freunden, man lacht und isst gemeinsam, ja, ist schön.
Maria Groß ist ehemalige Sterneköchin. Sie war vor 10 Jahren die jüngste Sterneköchin Deutschlands. Ist bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Kocht im eigenen Restaurant in Bischleben in Erfurt. Frau Groß, machen Sie das jetzt bis zur Rente oder könnte es sein, dass Sie sich vielleicht doch nochmal neu orientieren?
Also das ist die Frage. Ich sag mal so, also den Kurzurlaub, den wir in der Wachstelle für die Gäste anbieten, ist natürlich in erster Linie entscheidend die Frage, wenn die Gäste weiter so lieb und cool bleiben, wir haben ein sehr relaxtes Publikum, dann kann ich den Job natürlich noch ein bisschen länger machen.
Und könnte es denn auch durchaus passieren, dass Sie da in der Wachstelze in Bischleben in Thüringen, dass da irgendwann jemand kommt und sagt, voilà, das ist Ihr Stern?
Ich glaube das nicht. Wir sind sehr unkonventionell. Wir sind breit aufgestellt. Also ich mache auch Lesungen. Ich bin auch wieder politisch geworden seit den Corona-Jahren. Also ich glaube, damit rechne ich nicht, weil das sind weiße alte Männer, die ich vom Kopf gestoßen habe, als ich immer Werbung gemacht habe. Gerne ohne Sterne.
Maria Groß, ich hatte viel Freude zu reden zwischen Erfurt und dem Deutschlandfunk Kulturstudio hier. Ich schicke Ihnen liebe Grüße und wünsche Ihnen alles Gute. Viel Freude beim Kochen.
Dankeschön, es war mir eine Ehre.